Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Aumok öffnet seine Augen. Seine Adleraugen. Es sieht die Welt von oben in einer Schärfe, zu der ein Mensch niemals in der Lage wäre. Einige Nagetiere spielen im hohen Gras, aber er widersteht dem Drang, hinabzustoßen und die Klauen, um eines davon zu schließen. Nein, er hat ein anderes Ziel. Gekonnt mit dem Wind spielen, dreht er ab und zieht davon, in die Richtung des großen Etwas, das in sein Revier eingedrungen ist. Er muss es vertreiben, denn dies sind seine Jagdgründe. Da, langsam schiebt es sich vor die Sonne und wirft einen länglichen, ovalen Schatten auf die Wiesen. Höher. Immer höher kreist er, bis er über dem Eindringling fliegt. Es ist ein seltsames Etwas, bedrohlich, mit scharfen Kanten und sehr schnell. So ein Ding hat der Adler noch niemals gesehen. Aber Aumok weiß, was das schwebende Objekt darstellt, das beinahe wie ein Schiff aussieht. Es ist ein magisches Fluggerät. Auf seinem Deck erkennt der Adler viele Gestalten. Alle vermummt in schwarze Gewänder und mit übergestreiften Kapuzen. Silbriger Stahl funkelt blutdürstig in ihren Händen. Eine der Gestalten sieht auf und der Wind weht ihr die Kapuze zurück. Langes schwarzes Haar flattert um ihren Kopf und umspielt ein anmutiges Gesicht. Eine Rüstung aus Leder schmiegt sich an ihren Körper und die bronzenen Plättchen, mit denen sie besetzt ist, funkeln in der Sonne. Der Blick des Adlers kehrt schnell zu ihrem Gesicht zurück, zu diesen faszinierenden, dunkelblauen Augen. Es ist der Blick einer Jägerin, wie von seinesgleichen. Das erkennt der Adler sofort. Nun sieht sie den Adler direkt an und ein beinahe spöttisches Lächeln erscheint auf ihren Lippen. Der Blick der Jägerin lässt ihn nicht mehr los, er bohrt sich in seinen Kopf. Dann senkt sich Schwärze über die Augen des Adlers. Ruckartig öffnete Aumok die Augen und stand auf. Die gelassene Stimmung und die Freude über die wiedererlangte Magie waren verflogen. Was er da eben gesehen hatte, war höchst beunruhigend. Ein magisches Flugmittel der Gorgul näherte sich dem Tal mit sehr hoher Geschwindigkeit. Ja, die Person, die Aumok auf dem Fluggerät gesehen hat, das war Vatya, die Gorgul-Kämpferin, die ihn ja eigentlich über das ganze Buch hin gnadenlos verfolgt. Und Aumok gelingt es für dieses Mal, den Gorgul zu entkommen und er kann zusammen mit seinem treuen Diener fliehen. Und ja, zu Aumok an sich, er ist ein Zauberer, der unnötiges Blutvergießen versucht zu vermeiden und um seine Ziele zu erreichen, greift er auf etwas subtilere Mittel zurück. Hier in der nächsten Szene hat er sich in ein Gerichtsgebäude eingeschlichen, denn er ist auf der Suche nach Informationen über einen früheren Freund, die er hofft, im Archivraum zu finden. Und er möchte sich gerade wieder hinausschleichen, aber ja, dabei stößt er auf einige Schwierigkeiten. Schwere Fußtritte hallten hinter Aumok. Er huschte aus dem Archivraum, zog so leise wie möglich die Tür hinter sich zu und wollte um die Ecke verschwinden. Da richtete sich eine Speerspitze auf seinen Brustkorb. »Halt, was suchst du hier?« bellte die befehlsgewohnte Stimme eines Unterkommandanten der Wache ihn an. Aumok überlegte kurz, den Soldaten einfach niederzuschlagen, doch er überlegte es sich anders. Stattdessen bediente er sich eines Geisteszaubers. »Ich bin nicht wirklich hier. Ich bin eine Illusion. Du wirst mich sofort wieder vergessen.« »Du bist nicht wirklich hier. Du Illusion. Ich vergesse dich am besten,« schnarrte der Offizier leicht verwirrt. Aumok wandte sich schon zum Gehen, da fiel ihm noch etwas ein. »Ach ja, wärst du so gütig, mir zu sagen, wie man hier am besten ungesehen hinauskommt?« »Wieso sollte ich einer Illusion meines Geistes erklären, wie es am leichtesten hier rausgeht?« murmelte der Soldat, nun völlig irritiert. Aumok seufzte. Er musste noch an seinen Manipulationstricks arbeiten. »Damit die Illusion auf schnellstem Wege aus deiner Sicht verschwinden kann und du dich nicht länger darum zu kümmern brauchst, dass du scheinbar Selbstgespräche führst?« widersprach der Unterkommandant. »Wenn du doch eine Einbildung meines Kopfes bist, dann weißt du auch alles, was ich weiß, oder nicht?« Das Stampfen einer weiteren Patrouille näherte sich. Hastig erwiderte Ormok: Du meinst wohl, du wirst alt und erinnerst dich nicht mehr, wo der Geheimausgang ist. Und du willst es dir selbst gegenüber natürlich nicht zugeben. Erbost erwiderte der Soldat: Natürlich weiß ich es. Du gehst den Gang hinunter, dann kommt rechts eine Statue, die den Zugang zum Geheimausgang markiert. Der führt in einen Tunnel und endet am Zählerplatz in einer Lagerhalle. Vielen Dank, flüsterte Ormok und verschwand in die angegebene Richtung. Das war ziemlich knapp gewesen. Ja, nachdem Ormok es geschafft hat, zu entkommen, und er hat die Informationen auch gefunden, nach denen er gesucht hat, bricht er auf, um seinen alten Freund zu suchen. Der hält sich verborgen in einer uralten unterirdischen Grabkammer weit draußen in der Wüste. Dort gerät Ormok aber in eine Falle der Gaugul, die ihm ja seit Anfang des Buches immer noch auf den Fersen sind. Und in der folgenden heftigen Auseinandersetzung zwischen Ormok und Vatya kommt es beinahe zu einer Katastrophe, als über den beiden die Decke der Grabkammer einbricht. Und um sich zu retten und dort zu entkommen, müssen beide ihre Kräfte vereinigen und einen magischen Schutzschild aufbauen. Dadurch erfahren die beiden Todfeinde aber auch eine Geistesverschmelzung, wobei sie Gefühle und Gedanken teilen und auch ihre Erinnerungen. Ja, wir hören jetzt, wie die Gaugul-Kämpferin Vatya das Ganze erlebt. Die letzten Barrieren waren gefallen und unsere Geister vermischten sich. Wie befremdlich und unangenehm. Diesen fremden und doch etwas vertrauten Geist in mein Innerstes vordringen zu lassen. Es war ganz ähnlich wie das Forschen des Meisters in meiner Erinnerung. Und dann auch von ganz anderer Qualität. Eine Flut von Gefühlen und Bildern überschwemmte mich und gab mir auf seltsame Weise Kraft. Die Kraft, die ich dringend benötigte, um den verdammten Schutzschild aufrechtzuerhalten. Aber zu welchem Preis? Meine innersten Gedanken lagen vor dem weißen Magier wie ein offenes Buch, in dem er beliebig lesen konnte. All der Zorn, der Hass und die Scham, die sich in Jahren angestaut hatte, waren einem Fremden zugänglich. Und gleichzeitig war er kein Fremder mehr. Denn auch ich konnte in ihm nach Belieben lesen und fühlen, wie er das las, was ich in ihm las, was er in mir las. Ich spürte sein Entsetzen, als er Erinnerungen an vergangene Taten sah und wusste, dass er auch die Reue wahrnahm, die in mir aufstieg. Und dennoch kam kein einzig anklagender Gedanke, vor dem sich mein Herz so sehr fürchtete. Er wusste: Wir müssen uns auf unsere Rettung konzentrieren. Ich schickte den Gedanken an den weißen Magier, doch er wusste es schon, bevor ich es in Worte gefasst hatte. Und auch ich wusste, dass er es wusste. Die Konzentration fiel schwer, immer wieder unterbrochen von sehr alten Erinnerungen, die aus verdrängten Teilen meines Bewusstseins aufblühten und wieder verblassten. Wunderbare Dinge aus einer längst vergessenen Zeit, aber auch furchtbare Dinge, deren ich mich nicht mehr hatte entsinnen wollen, drängten mir zu Bewusstsein und wurden immer deutlicher. Wir tauchen jetzt ein in eine von den Kindheitserinnerungen von Vatya. Ein gellender Ruf erscholl und ein alter Mann rannte gestikulierend über den Dorfplatz, immer wieder das Wort Skiss schreiend. Die Unruhe ergriff auch von den anderen Menschen Besitz und alle rannten in höchster Eile umher. Bald sah man die Männer des Dorfes auf dem Platz versammelt. Jeder von ihnen trug ein Schwert, ein Speer oder Pfeil und Bogen. Vorsichtig lugte ich hinter dem Viehgatter hervor und fragte mich, was das alles zu bedeuten hatte. Da erfüllte ein zirrendes Geräusch die Luft und Vultax, der Dorfschmied, sank von einem rot gefiederten Pfeil durchbohrt zu Boden. Lautes Gedonner hob an und ein grässlicher Ruf wehte zu mir herüber. Dann brach das Chaos über das Dorf herein und die Luft war erfüllt vom Klirren harten Stahles und den Schreien der Verwundeten und Sterbenden. Als ich das nächste Mal verängstigt aus meiner Deckung hervorspähte, sah ich die Männer des Dorfes verstrickt in einen Kampf mit hochgewachsenen, braun bemäntelten Gestalten, die ihr Gesicht zum Schutz vor dem Staub und der Trockenheit mit Tüchern verhüllt hatten, so dass man nur noch die vor Mordlust blitzenden Augen erkennen konnte. Die Skiss gehörten zu einem nomadischen Volk, dessen Krieger umherzogen, mordeten und brandschatzten. In den letzten Jahren hatten die Überfälle ihrer räuberischen Stämme aus der südlichen Wüste an Häufigkeit zugenommen, da sie sich an den Grenzen meines Landes große Beute versprachen. Der Widerstand der Dorfleute war rasch gebrochen und wer sich ihnen in den Weg stellte, wurde von den Skiss auf ihren sechsbeinigen Reitechsen niedergetrampelt. Geschrei und Waffengeklirr schienen allgegenwärtig und von irgendwoher vernahm ich das Fauchen von Flammen und bald sah ich eine Rauchwolke aufsteigen. Als ich mich umwandte, fand ich mich einem Skiss gegenüber, der gerade das Blut von der Schneide seines Breitschwertes wischte. »Nicht so hastig, Mädchen«, sagte er. »Wo willst du denn hin?« Er packte mich am Arm, bevor ich wegrennen konnte. Ich schlug um mich und biss ihn, doch er lachte nur lüstern und schubste mich zu Boden. Rückwärts versuchte ich davon zu kriechen, aber stieß bald mit dem Rücken an den Viehzaun. »Wie alt magst du wohl sein, meine Schöne? 14, vielleicht auch 15 Sommer?« Er zeigte ein grimmiges Lächeln, als er sich mir näherte. Und mit seinem harten Akzent fügte er hinzu, »Vielleicht lasse ich dich ja am Leben und nehme dich als Sklavin mit mir.« Er berührte mich grob und zog an der Verschnürung meines Kleides. »Lass die Finger weg und mögen dich die Walen holen«, schleuderte ich ihm zornig entgegen und versuchte ihn abzuwehren. Ich hob die Hand, doch der erwartete Schlag kam nicht. Stattdessen hielt der Skissreiter inne und schaute ungläubig. Er begann zu röcheln und fasste sich wie im Wahn an die Kehle, während er auf den Boden sank. Er schien sich mit seinen eigenen Händen zu erwürgen. Schließlich entrang sich ihm ein gurgelnder Schrei und seine hervorquellenden Augen wurden matt, als er vornüberkippte. Angsterfüllt kroch ich von ihm weg und kam auf die Beine. Ich nahm sein Schwert und stieß ihn an, doch er rührte sich nicht mehr. Er war tot. Was war geschehen? Hatte Tagrana auf mich herabgelächelt und mich mit einem Wunder errettet? Oder war der Ursprung dieses Geschehnisses in mir selbst zu suchen? Ich wusste es nicht und ich wollte es auch gar nicht wissen. Alles, was ich nach dem Grauen vermochte, war zu rennen. So rannte ich durch die engen Hintergassen und spürte die Hitze brennender Häuser auf meiner Haut. Ja, mit vereinten Kräften schaffen es Ormok und Vatia schließlich aus dem eingestürzten Grab zu entkommen. Und danach trennen sich ihre Wege vorerst und damit auch die Gedankenverbindungen und auch die Visionen, die dadurch zum Vorschein kommen, ebben mit der Zeit wieder ab. Aber schon bald nimmt Vatia die Jagd nach Ormok wieder auf. Aber der tiefe Einblick, den sie in die Gedankenwelt des weißen Magiers bekommen hat und in seine Gefühle, haben ihre glühende Überzeugung für ihre eigene Sache untergraben. Und zum ersten Mal in ihrem Leben hegt sie Zweifel am Weg der Gorgul. Vielleicht misslingt auch deshalb die Falle, die sie dem weißen Magier stellt, gründlich. Wie in einem bösen Traum wurde sie ihrer vollkommenen Niederlage gewahr. Es schien ihr unwirklich, als Ormok auf sie zukam. Von irgendwoher tauchten seine beiden Gefährten auf. Wie in Trance stand sie da, unfähig, sich zu rühren, als sie von den Söldnern umringt wurde. Sie sah ihn an, in seine Augen, seine tiefgründigen grünen Augen. Das Universum ringsum verblasste, da waren nur noch er und sie. Der letzte Weißmagier, ihr Ziel, der Mann, den sie so lange gejagt hatte, ein ebenbürtiger Gegner. Nein, er war stärker, er hatte gesiegt. Ein Schatten huschte über sie hinweg. Der kleine Drache. Die Kreatur, die so viel Schaden angerichtet hatte, landete neben Ormok, fiebte leise und rieb den geschuppten Hals an seinem Bein. Eine grausame Emotion wallte in ihr auf. Dein Feind vor dir, streck ihn nieder! Aber die grünen Augen ertränkten ihren aufflammenden Zorn. Vatia, hörte sie eine Stimme in ihrem Geist. Sie fühlte sich zerrissen. Vatia, sagte die Stimme noch einmal, sanft und ohne Hass. Er rief sie in ihrem Geist. Die alte Gedankenverbindung, sie war wieder sehr stark. Und diese Stimme, die unendliche friedvolle Ruhe, die sie verströmte. Bitter streckte sie ihre Hand aus und versuchte, ihre ganze dahinschmelzende Überzeugung zu bündeln. Ein roter Feuerball flog auf den Zauberer zu. Er hob nicht die Hand, um ihn zu absorbieren. Er stand einfach nur da, völlig ruhig. Sie spürte seinen Drang, sich zu schützen, aber er tat es nicht. Da war etwas, das mächtiger war, als sein Instinkt. Was verleitete diesen Mann dazu, für jemand anderen Schmerz auf sich zu nehmen? Der Feuerball traf seine Schulter, versenkte seinen Mantel und sein Fleisch. Sie zuckte zusammen. Sie fühlte es durch die Gedankenverbindung, stechend, als wäre ihre eigene Schulter getroffen. Er stand immer noch ruhig da. Wie konnte er ruhig sein, wenn sie ihm so etwas zugefügt hatte? Wieso gab er sich nicht dem impulsiven Zorn hin, der auf eine solche Verletzung folgen musste, und vernichtete sie? Wie konnte er nur so gelassen sein, ohne Wut, ohne Bitterkeit, ohne sie zu hassen? Wenn er sie doch nur hassen könnte, dann wäre alles so viel einfacher. Konnte sie ihn dafür hassen, dass er sie nicht hasste? Er sprach zu ihr. Verflucht, warum musste er jetzt sprechen, wenn sie darum rang, sich zu sammeln? Ich habe dein Innerstes gesehen, Vatya. Genau wie du meines gesehen hast. Erinnerst du dich? Wir sind verbunden und ich weiß, dass du nicht so schlecht bist, wie du denkst. Du bist nicht so böse. Dein Herz ist nicht völlig verdorben. Mir liegt an dir. Lass mich dir helfen. Vatya zitterte. Du weißt, dass die Wege der Gorgul falsch sind. In deinem Innersten weißt du es. Was wird euch der Meister geben? Womit wird er euch entlohnen, das für dein Gewissen aufwiegen könnte, was du getan hast? Meinst du, er kann euch Frieden geben? Ein Bild formte sich vor ihrem inneren Auge. Eine tote Einöde, ohne Sterne und ohne Sonne. Er verspricht euch Macht, vielleicht sogar Unsterblichkeit. Aber wenn er alle Länder verzehrt hat, so wie er es mit Kamal plant, wenn er unzählige Leben ausgelöscht hat, wie in Akkadu, wenn er die Kraft aller Dinge in sich aufgenommen hat, was dann? Ihr, seine getreuen Diener, werdet Herrscher sein über nichts, über eine wüste Welt. Vielleicht werdet ihr irgendwann ebenso mächtig wie er, wer weiß. Aber in euch wird dann nur Leere sein. Ja, wie wird sich Vatya nun entscheiden? Wird sie zu Ormok überlaufen und sich seinem nahezu aussichtslosen Kampf gegen die dunklen Mächte, die hier Intrigen spinnen, anschließen? Oder wird Vatya versuchen, Ormok ein weiteres Mal zu hintergehen und ihrem Meister auszuliefern? Ja, um die Frage zu beantworten, könnt ihr gerne zum Stand H202 kommen vom Fabulus Verlag. Ansonsten bin ich auch gerne hier noch um den Weg. Ich kann Bücher signieren oder noch Fragen persönlich beantworten. Vielen Dank.
Drin. Und hier würdest du mich nicht mehr hören? Bin ich schon zu weit weg? Hört ihr mich? Also ich kann so weit weggehen. Super.
Cool.
Super. Okay.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.